Wir haben in diesem Podcast ja schon häufig über Impfungen gesprochen. Da gibt es auch welche, die vor bestimmten Krebserkrankungen schützen. Was nun aber neu ist, bald könnte es auch Impfungen geben, die bei KrebspatientInnen als Teil ihrer Therapie angewendet werden. Solche Impfstoffe werden gerade entwickelt, die ersten sogar schon erprobt. Einige davon könnten in den kommenden Jahren auch zugelassen werden.
Man hat in der Studie gesehen, dass 72% der Personen, die geimpft wurden und auf diesen Impfstoff angesprochen haben, so nicht alle leider, aber diejenigen, die angesprochen haben, wirklich auch nach 6 Jahren dann immer noch im Leben waren. Was also zeigt, dass diese Wirkung sehr anhaltend ist.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Am Mikrofon ist Philipp Eins. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der im Dschungel der Impfstoffe den absoluten Durchblick hat. Dr. Rolf Hoemke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hoemke.
Ja, hallo. Grüße Sie.
Nochmal im Klartext. Also hier werden nicht Impfstoffe zum Schutz vor Krebs eingesetzt, sondern bei PatientInnen, die schon Krebs haben, zur Therapie. Wie neu ist dieser Ansatz?
Die Idee ist schon eigentlich recht alt, denn die Medizin weiß seit langem, dass die Bekämpfung von Krankheitserregern im Körper und die Bekämpfung von Krebszellen im Körper ähnlich funktioniert. Es gibt im Immunsystem Zellen, die darauf spezialisiert sind, dass sie im Körper umherwandern und sich die anderen Körperzellen anschauen und abchecken, ist da irgendetwas Fremdes dran. Fremd kann heißen, da ist ein Virus eingedrungen. Fremd kann aber eben auch heißen, diese Zellen sind mutiert, verändert und das in einer Weise, dass sie eben sich krebsartig vermehren. Und wenn sie auf solche Zellen stoßen, dann können sie die dazu bringen, dass sie sich umbringen. Und so können eben Viren bekämpft werden im Körper und so können eben auch Krebszellen bekämpft werden. So. Und dann ist natürlich der gedanklich nächste Schritt zu sagen, gut, wenn wir Impfstoffe machen können, um den Körper vorzubereiten auf mögliche kommende Vireninfektionen, können wir dann dem Körper nicht auch in der Krebsabwehr ihn unterstützen, indem wir ihm einen passenden Impfstoff liefern.
Also für mich klang das halt erstmal überraschend. Ja, ich kenne halt Impfstoffe, die eher präventiv eingesetzt werden. So, außer vielleicht bei Tollwut, da kann man ja, glaube ich, auch nach dem gefährlichen Biss sich noch impfen lassen bis zu einer bestimmten Zeit, aber auch nur das Zeitfenster schließt sich rasch. Was ist das Geheimnis jetzt genau hinter diesen Impfstoffen? Sie haben es ja schon allgemein erklärt, aber auch bei der Krebstherapie.
Krebs ist ja eine Erkrankung, der immer irgendwelche Mutationen zugrunde liegen. Mutationen, die dazu führen, dass Zellen eben sich nicht mehr ganz konform verhalten mit dem, was ihre Aufgaben sind, auch ihre Selbstbegrenzung in der Vermehrung. Und das Immunsystem versucht es aufzuspüren und trifft dabei auf Zellen natürlich, die weitestgehend normal wirken, aber eben in kleinen Dingen dann eben doch diese Abweichungen zeigen. Meistens scheint es zu gelingen, dass solche Krebszellen aufgespürt werden und zur Zerstörung gebracht werden. Deswegen ist Krebs ja nicht alltäglich, sondern wir kommen eigentlich normalerweise ganz gut durchs Leben durch.
Das heißt, der Körper, der bekämpft eigentlich permanent schon solche entstehenden Krebszellen.
Genau. Aber wie man sieht, manchmal schafft der Körper es nicht. Die Krebszellen entkommen auf irgendeine Weise doch dieser Überwachung und dann muss man sozusagen nachhelfen, das ist die Idee. Und nachhelfen heißt in dem Fall, dass man eigentlich nicht nur eine, sondern zwei Sachen machen muss. Immunzellen sind nämlich nicht so gebaut, sage ich mal, dass sie immer und sofort losschlagen, sondern Sie sind so gebaut, dass sie quasi einen Aktiv-Inaktiv-Schalter haben. Denn sie sollen ja nicht, sag ich mal, übereifrig werden und gesundes Gewebe zerstören. Das heißt, sie sind empfänglich für Signale, zerstör mich nicht. Das heißt, wenn man jetzt will, dass diese Immunzellen, T-Zellen, bestimmte Art von T-Zellen, dass die angreifen, dann muss man dafür sorgen, dass sie nicht so leicht auf inaktiv gestellt werden können. Denn das ist ein Trick, den viele Krebszellen drauf haben, dass sie sehr energisch diesen Inaktivschalter bedienen.
So, das kann ich mir gut vorstellen mit dem Schalter, ja. Also ja. Zeigt auch, wie fies diese Krebszellen sind letztendlich.
Ja, die sind mit allen Wassern gewaschen. Sie haben natürlich ja alle Gene, sage ich mal, an Bord, die menschliche Zellen haben und so und können damit sozusagen auch alles Mögliche machen, was normale Zellen nur in ganz bestimmten Momenten damit täten. So, also, das ist das eine. Die T-Zellen müssen aktiv sein und bleiben. Und dann eben das Zweite, sie müssen wissen, auf was sie achten müssen. Und da, das Erste hat man inzwischen ganz gut gelernt. Da gibt es eine Reihe von Medikamenten, die haben aus ganz raffinierten Gründen den Namen Checkpoint-Inhibitoren erhalten. Das sind aber eben einfach Medikamente, die genau diesen Aktiv-Inaktiv-Schalter schützen, dass man ihn nicht leicht auf inaktiv stellen kann. Gibt es seit so Paaren 2013, 14 oder so, werden in der Krebstherapie auch schon mit Erfolg eingesetzt bei vielen Tumorarten. So, und jetzt will man eben noch das Zweite dazu bekommen, eben solche Impfstoffe, die genau zeigen, auf was muss die T-Zelle achten.
Das heißt, man nimmt ein schon eingeführtes Verfahren, also Checkpoint-Inhibitoren, und will das jetzt kombinieren mit diesem Impfstoffprinzip. Was genau erhofft man sich davon?
Die Hoffnung ist, dass die Immunzellen dann eben noch aktiver sind, tatsächlich die Krebszellen aufzuspüren und in die Vernichtung zu treiben. Je gezielter sie da sind, desto besser natürlich, damit sie nicht auch irgendwelches gesundes Gewebe angreifen. Man hat im Laufe der Zeit sehr viele Versuche gemacht, um dieses Prinzip, das ja eigentlich konzeptionell gut einleuchtend ist, ans Laufen zu kriegen und hatte allerdings das Problem, dass man immer wieder auf nur sehr schwache Reaktionen gestoßen ist. Man hat erst jetzt in den letzten Jahren auf verschiedenen Wegen herausgefunden, wie kann man dafür sorgen, dass diese Impfwirkung, also dieses den Zellen gezielt auf die Krebsbesonderheiten hinweisen, wie macht man das wirksamer? Und deswegen kann man jetzt tatsächlich auch Studien machen, indem man Patienten und Patientinnen einbezieht und schauen, wie weit man damit eben nochmal die Krebstherapie wirksamer und nachhaltiger macht.
Das klingt für mich erstmal sehr sinnvoll. Ne? Man kennt es ja bei anderen Verfahren, wo der Körper wirklich leidet, wo alles Mögliche im Körper auch platt gemacht wird, so an körpereigenen Prozessen. Jetzt hat aber diese Impfung die Möglichkeit, sozusagen wie einen Pinsel zu nehmen und die bösen Krebszellen zu markieren. Dass das körpereigene Immunsystem auch weiß, ah, okay, da müssen wir angreifen. Wie genau macht das dieser Impfstoff denn tatsächlich? Kann ich mir das vorstellen?
Es gibt da zwei Richtungen, wie man vorgehen kann. Das Problem dabei ist erstmal, Krebs ist nicht gleich Krebs und letztlich ist jeder Krebs anders als der eines anderen Menschen. So, das heißt, auch wenn dem Namen nach es sich um die gleiche Krebsart handelt, also meinetwegen Brustkrebs oder kleinzelliges Lungenkarzinom, dann gibt es immer noch Unterschiede, weil eben bei jedem Menschen die Zellen anders mutiert sind. Andererseits hat man festgestellt, dass bei bestimmten Krebsarten zumindest bestimmte Mutationen häufig anzutreffen sind. Nicht immer, aber häufig. Das heißt, was man sich zuerst überlegt hat, ist, dann lass uns doch auf diese häufigen Mutationen gehen. Dann können wir einen Impfstoff produzieren, der genau dieses häufig veränderte Protein oder einfach Teile davon enthält. Und dann ist das ein Impfstoff, der zwar nicht bei jedem Menschen wirksam werden kann, der diese Art von Tumor hat, aber doch zumindest bei denen, die diese Mutation, diese häufige Mutation aufweisen in ihrem Tumor. So. Und das hat den Vorteil, dass man dann eben auch diese Impfstoffbestandteile auf Vorrat produzieren kann. So. Und dann kann man eben immer daraus die nötigen Impfstoffdosen machen, die man dann eben spritzt bei den Patienten oder Patientinnen. So.
Das war der eine Weg.
Das ist der eine Weg. So, und der andere Weg ist, man geht nochmal einen Schritt weiter und sagt, wir holen uns Zellen dieses Tumors von dieser Person und wir analysieren die durch, was genau hat die für Mutationen. So, und dann benutzen wir all unser Wissen darüber, welche Mutationen auffälliger sind für das Immunsystem als andere. Und diese Stellen sozusagen, also die, das, was da dran mutiert ist und besonders auffällig ist, daraus produzieren wir einen individuellen Impfstoff für diese Person. Der ist dann für diese Person geeignet, enthält vielleicht 20 oder 30 mutierte Proteine oder Teile davon. So, und wir impfen damit. Das ist dann super aufwendig natürlich.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Aber vielleicht noch wirksamer. So, das sind die zwei Wege. Und wenn wir uns jetzt angucken, was tatsächlich im Moment gerade erprobt wird mit Patienten und Patientinnen, dann sehen wir sowohl diese vorgefertigten Impfstoffe als auch Projekte, bei denen man ganz individuelle Impfstoffe herstellt.
Wir schauen gleich nochmal, was da wirklich genau erprobt wird. Mich interessiert aber noch eine Frage, wenn ich jetzt praktisch so eine therapeutische Impfung bekomme gegen Krebs, wie lange wirkt die im Körper? Ist das einmal eine Injektion, die dann ewig anhält und sozusagen immer weiter die Krebszellen markiert oder muss ich da regelmäßig, täglich, wöchentlich irgendwo hin?
Also, erst einmal sind es Impfungen, die als Einmalinjektionen gegeben werden können. Aber natürlich erprobt man auch, ob Auffrischungsimpfungen sozusagen die Sache noch weiter verbessern. Also es ist noch nicht ausgemacht, wo man am Schluss ankommt, ob eine Einmalinjektion, das war's, oder ob man da Auffrischimpfungen in gewissen Intervallen hat und so weiter, ist noch Gegenstand der Erprobung. Aber beides ist möglich. So. Wöchentlich mit Sicherheit nicht. Also das wären dann schon größere Intervalle sein. Man hat aber, und da muss man jetzt wirklich gucken, das ist von Tumor zu Tumor und von Impfstoff zu Impfstoff verschieden. Da kann man nicht jetzt einen Wert sagen, der für alle gilt. Aber es gibt erfreulicherweise gerade auch zu einem sehr schwierigen Tumor mit sehr eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten, nämlich dem Gliom mit einer bestimmten Mutation, IDH1. Man hat in der Studie gesehen, dass 72% der Personen, die geimpft wurden und auf diesen Impfstoff angesprochen haben, tun nicht alle leider, aber diejenigen, die angesprochen haben, wirklich auch nach 6 Jahren dann immer noch am Leben waren. Was also zeigt, dass offensichtlich diese Wirkung sehr anhaltend ist. Denn das kennt man ja auch von anderen Impfungen, wenn die Immunzellen erstmal gelernt haben, auf was sie achten müssen, dann kann das Gelernte sozusagen 10 Jahre und länger wirklich präsent sein und die Immunzellen steuern.
Und an dem Beispiel sehen wir reden hier nicht nur über Theorie, sondern es gibt tatsächlich auch in der Praxis erste Erprobung und scheint ganz gut auszusehen, wenn ich das jetzt schon mal so raushöre. Kommen wir doch mal zum praktischen Teil. Welche Impfstoffe werden derzeit denn erprobt?
Es gibt derzeit Erprobungsverfahren. Wir sind noch nicht da, dass man irgendwas zulassen könnte. Aber es gibt eben Projekte, wo eben tatsächlich Patienten und Patientinnen geimpft werden, eben als Teil ihrer Therapie. Das ist immer eine Kombinationstherapie. Und ein Beispiel kommt aus der Forschung des DKFZ, also des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Universitätsmedizin Mannheim, die sich eben mit Gliomen, also einer bestimmten Art von Hirntumoren, beschäftigen seit vielen Jahren. Und die haben 2 Impfstoffe gegen jeweils verschiedene Arten von Gliom entwickelt, in denen sind drin eben wirklich von solchen tumortypischen Proteinen Bruchstücke in diesem Impfstoff. Damit wollen sie eben das Immunsystem verstärkt einbeziehen. Und wir haben es ja gerade gehört, bei dem einen gibt es also schon Mehrjahreserfahrungsdaten. die zeigen, dass bei Menschen, bei denen der Impfstoff tatsächlich eine Wirkung entfaltet, also das Immunsystem reagiert, dass das ihr Überleben doch deutlich über das, was man sonst so kennt, hinaus verlängert hat. Sind allerdings noch kleine Patientenzahlen, muss man einfach wissen. Trotzdem tolles Projekt, das Hoffnung macht, ganz klar. Dafür gab es dieses Jahr auch den Paul-Martini-Preis für herausragende klinisch-therapeutische Arzneimittelforschung für Professor Platten, der dieses Projekt leitet.
Also schon mal ein Leuchtturm?
Das ist eindeutig schon mal ein Leuchtturm, aber wie gesagt, noch kleine Patientenzahlen. Auch er sagt, er sieht auch noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten, eben gerade die Frage Auffrischimpfungen, wie oft und wie, um da noch mehr rauszuholen. Aber man sieht, da geht was. So, es gibt noch eine Reihe anderer Projekte, die die Unternehmen von der Vorgehensweise her noch eins weitergehen, sage ich mal. Das heißt, deren Impfstoffe enthalten nicht diese Proteinbruchstücke, sondern Messenger-RNA. Das kennen wir ja von der Covid-19-Schutzimpfung. Auch da hatten ja zwei Firmen Impfstoffe entwickelt, in denen eben nicht sozusagen das eigentliche Impfantigen, also genau das Erregermaterial, drin war, sondern sie haben eine Messenger-RNA in ihren Impfstoff getan, der dann in Körperzellen ankommt, die daraufhin direkt im Körper genau dieses Erregermaterial herstellen. So. Und genau das soll jetzt eben auch bei einer therapeutischen Impfung geschehen. Das heißt, da werden eben das Tumormaterial analysiert, es werden die auffälligsten, wichtigsten Mutationen identifiziert und dann statt eben Proteinbruchstücke zu erzeugen, was einfach länger dauern würde, stellt man die passende Messenger-RNA her, sodass man dann einen Impfstoff so nach 4 bis 6 Wochen vielleicht tatsächlich schon fertig hat, um ihn dann den Patienten, den Patientinnen zu spritzen. Die Messenger-RNA geht in den Körper, gelangt in bestimmte Zellen, die daraufhin eben genau diese Krebsproteinteile herstellen. Und dann hat man die Impfwirkung.
Was für ein Projekt ist das? Also
das sind eine ganze Reihe von Projekten. Es geht eigentlich immer um irgendwelche soliden Tumore, wie man sagt, also Tumore, die irgendwelche Knoten bilden. Da geht es um das bestimmte Arten von Lungenkrebs, den häufigsten Form von Lungenkrebs. Da geht es um das Melanom, also den schwarzen Hautkrebs. Da geht es auch um Darmkrebs beispielsweise. Da geht es auch um bestimmte Formen von Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter. Also das muss man natürlich für jede Krebsart neu und anders erproben, sage ich mal. Aber man sieht, es ist also schon ein ganzes Spektrum doch und es können immer weitere auch dazukommen, bei denen man das anwendet.
Also klingt nach einem doch recht großen Sammelsurium auch an Krebsarten, gegen die man sich damit wehren könnte. Herr Hoemke, ich habe Sie ja schon öfters hier in diesem Podcast nach einem Game Changer in der Krebstherapie gefragt und Sie haben immer gesagt, so, das kann man jetzt eigentlich nicht wirklich behaupten, dass es so einen Gamechanger überhaupt gibt, sondern es gibt nur Puzzleteile. Wie würden Sie jetzt aber die Hoffnung der Forscherinnen und Forscher gerade bei diesen therapeutischen Impfstoffen, wie würden Sie die bewerten? Könnte das vielleicht doch so eine Art Gamechanger werden?
Also, zwei Sachen muss man dazu sagen. Das eine ist, auch das sind eben wieder Therapiebausteine. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das macht man nicht isoliert als einzige Maßnahme, sondern man kombiniert das mit anderen Behandlungen. Da kann auch eine Chemotherapie noch dabei sein oder so. Und es geht letztlich um die Gesamtwirkung. Das Zweite, was man auch sagen muss, das, wofür das jetzt angewendet wird, ist ja vor allen Dingen in der Situation, dass man den Haupttumor, sage ich mal, und vielleicht auch einige Metastasen herausoperiert hat. Die sind also weg. Und nun muss das Immunsystem aber wache halten, dass eben nicht irgendwelche im Körper versprengten Krebszellen wieder anfangen, neue Metastasen zu bilden. Und genau in der Situation entscheidet sich ja sozusagen, wie lange eine zunächst mal erfolgreiche Therapie dann auch auf Dauer wirksam ist. So, die Hoffnung ist da, dass man genau jetzt auf dieser Langstrecke da Verbesserungen erzielt. dass eben immer vorausgesetzt, das Immunsystem hat angebissen, dann auch wirklich es erfolgreicher ist, da auf der Wacht zu sein und keine neuen Metastasen zuzulassen. So. Und da könnte es tatsächlich eine ganz wesentliche Verbesserung bringen. Aber wie gesagt, das ist keine Therapie, die bei jedem anschlägt. Es gibt Menschen, da reagiert das Immunsystem leider auf diese Impfstimulation nicht. Es gibt aber andere, bei denen sieht man, dass es eben tatsächlich anbeißt. So. Und bei denen und nur bei denen natürlich kann das dann auch entsprechend eine Wirkung erzielen.
Also große Hoffnung ja, wenn auch nicht für alle unbedingt. Das müsste man dann im Einzelfall betrachten. Was meinen Sie denn so abschließend, wann werden diese therapeutischen Impfstoffe hier in den Kliniken auch wirklich verfügbar sein?
Also wenn alles jetzt weiter gut geht, werden wir im Verlauf der nächsten Jahre für mehrere Impfstoffe die Zulassungsverfahren haben und dann hoffentlich auch die Zulassung. Das heißt, die fortgeschrittensten Projekte haben jetzt die Phase 3 erreicht. Das ist die Phase, in der man eben nochmal eine Erprobung mit richtig vielen, vielen unterschiedlichen Patienten und Patientinnen durchführt. Andere sind eben in Phase 1 oder 2, das heißt erste Erprobung, das wäre Phase 1, oder eben Phase 2, wo man so mit einer mittleren Zahl von Patienten und Patientinnen eben Erfahrungen sammelt, gegebenenfalls auch nochmal nachjustieren kann in der Dosierung und solchen Dingen. So, also ist auf gutem Weg, aber am Ende entscheiden die Ergebnisse aus den Studien, ab wann man etwas hat, was man zur Zulassung einreichen kann.
Es klingt in jedem Fall nach Licht am Ende des Tunnels, für einige KrebspatientInnen zumindest, mit therapeutischen Impfstoffen, die bei Krebserkrankungen helfen können. Das war der Podcast Microscope mit VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hoempke. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Mehr zum Thema finden Sie auch wie immer online unter www.vfa.de. Dort gibt es auch den Link zu unserem Format Microscope. Das ist der Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie mögen. Danke auch, dass Sie bei uns waren und einen schönen Sommer noch. Ich bin Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.